Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir zum heutigen Tag 5. Mose 30, die Verse 15 bis 20. Wie gesagt, Erntedank in Verbindung mit dem 75-jährigen Jubiläum unserer Gemeinde. Und hier legt Mose an einer wichtigen Weichenstellung des Volkes Israel noch einmal seinem Volk in der sogenannten Abschiedsrede des Mose, 5. Mose 30, Segen und Fluch vor. Sein Leben und sein Dienst geht nun zu Ende. Er legt die Arbeit in die Hände seines von Gott auserkorenen Nachfolgers Josua. Das Volk Israel steht an der Grenze des verheißenen Landes Kanaan und nun liegt die große Aufgabe vor ihm, dieses verheißene Land im Vertrauen auf den Herrn einzunehmen. Gleichzeitig Rückblick und Ausblick nach vorn. Und diese Verse sind auch für uns ganz wichtig. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, sagt Mose im Namen des allmächtigen Gottes zu seinem Volk Israel, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, der ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte haltest und leben mögest und gemehrt werdest und dich der Herr, dein Gott, segne in dem Lande, in das du einziehst, es einzunehmen. Wendest du aber dein Herz, gemeint ist weg von Gott, und gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, dahin du einziehst, über den Jordan es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und du und dein Same leben mögt. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Denn das ist dein Leben und ein langes Alter, dass du in dem Lande wohnst, das dir der Herr, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns keineswegs im Unklaren lässt, wie unser Leben gut und gesegnet verlaufen darf oder wie unser Leben eben schlechter verläuft, zumindest im Blick auf die Ewigkeit und auch hier und heute nicht unter deinem Segen stehen kann, nämlich wenn wir uns von dir abwenden oder uns noch gar nie dir wirklich zugewandt haben. Und deshalb lädst du uns auch heute ein, von ganzem Herzen streckst du deine Hände aus, dass wir doch mit dir leben, dass die, die dich bisher noch nicht persönlich kennengelernt haben, sich dir zuwenden, auf deine Stimme hören, dir fröhlich gehorchen und vertrauen. Und wir, die wir schon Ja zu dir gesagt haben, dein Ja zu uns dankbaren Herzens angenommen haben, dass wir bestärkt, bekräftigt werden, auf dem geraden Weg mit dir zu bleiben, weil wir wissen, genau dieser gerade Weg im Hören auf dich und dein Wort, mit gehorsamem Herzen dir vertrauensvoll zu folgen, das ist der Weg des Lebens, das ist der Weg des Segens. Und da danken wir dir für alle Bewahrung von uns, unseren Familien, unseren Ehen, unserer Gemeinde bis auf diesen heutigen Tag. Danken dir am Erntedankfest auch für alles, was du uns für unser äußerliches Leben, unser äußerliches Wohl bis auf diesen Tag geschenkt hast. Dass wir in einem Land leben dürfen, in dem immer noch, nun schon seit 80 Jahren Frieden herrscht, zumindest im Großen und Ganzen und wenn auch intern innerlich, aufgrund gesellschaftlicher Spaltung immer weniger, aber dass wir doch keine militärischen Auseinandersetzungen auf unserem Boden haben, und dürfen dich bitten, dass es so bleiben möge. Und dass diejenigen, die es anders haben wollen, ihre bösen Ziele nicht umsetzen können. Und so befehlen wir jetzt auch diesen Gottesdienst mit allen Menschen hier vor Ort und mit allen, die von der Ferne mit uns verbunden sind, in deine Hände, dass wir gesegnet sind durch deine Gegenwart und dein Wort. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum Thema Erntedank und Jubiläum, der Herr hat Großes an uns getan, geht ja im Original dann noch weiter, des sind wir fröhlich. als Predigtext gewissermaßen oder als Wort, über das wir uns freuen an diesem Tag. Psalm 126 sind 6 Verse, Psalm 126. Ein Lied im höheren Chor. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Mittagslande. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Liebe Geschwister, ein wunderbares Wort, nicht wahr? Manches Mal sehen wir mit Tränen, aber wir haben die Verheißung, wir werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Was wird das für ein Tag sein, wenn wir uns nicht nur über die irdische Ernte freuen? Heute dürfen wir, und das ja auch schon in Teilen, auch über die geistliche Ernte. Da und dort lässt uns der Herr auch schon heute immer wieder mal was davon sehen. Und wie dürfen wir uns erst freuen in der Ewigkeit, wenn wir sehen, was der Herr auch durch unser Leben, durch unser Zeugnis, unser Gebet, unsere Gemeinde gewirkt hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wie schon angekündigt, wir feiern heute Erntedankfest. Mancher wundert sich da immer mal wieder, weil der offiziell kirchliche Termin in der Regel dann auf dem 1. Oktobersonntag liegt. Dazu Information, der Termin ist grundsätzlich variabel und hat sich eigentlich seit jeher vor allem an den in der jeweiligen Gegend hauptsächlichen Erntefrüchte orientiert und wann die erntereif sind. Von daher hat er immer schon regional gegebenenfalls geschwankt und wir feiern Erntedank dieses Jahr am heutigen Sonntag in Verbindung mit einem Gemeindejubiläum, nämlich dem 75-jährigen Bestehen unserer evangelischen Freikirche Redlingen. Wenn man es ganz genau nimmt, kam die Gemeinde schon Ende 1949 in Redlingen an. Der Bau der Kirche und der Eichenau, der Siedlung, geschah dann ab dem Jahr 1950. Wir hätten also auch schon im letzten Jahr dieses Jubiläum feiern können, aber aufgrund der Nachwehen verschiedener Kämpfe und Turbulenzen hätten wir dafür gar keine Zeit, keinen Kopf und keine Kraft gehabt. Muss man einfach ganz banal so sagen. Erntedank und Gemeindejubiläum passen ja auch inhaltlich ganz wunderbar zusammen. Wir danken unserem himmlischen Vater für seine Liebe, Treue und Fürsorge, eben umfassend im Blick auf unser äußeres, wie auch im Blick auf unser inneres geistliches Leben. Die irdische Ernte für unser leibliches Wohl ist in der Bibel ja immer auch Gleichnis für die geistliche Ernte. Für unsere Arbeit im Weinberg Gottes als Einzelne und als ganze Gemeinde. Die ursprüngliche Gründergeneration unserer Eichenauer Gemeinde ist altersbedingt nach mittlerweile 75 Jahren naturgemäß weitgehend verstorben. Unsere heutigen Gottesdienstbesucher vor Ort und über Internet dürften in der Regel sehr wenig bis gar nichts über die Geschichte der Gemeinde wissen. Und deshalb habe ich gedacht, verbinde ich diesen Dankgottesdienst mit einem Rückblick auf diese Gemeindegeschichte. Das Ganze begann vor etwa 200 Jahren, ziemlich genau 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts. Da seht ihr das kleine Örtchen Sarost im südlichen Ungarn, etwa eine Stunde südlich des östlichen Balaton, auch Plattensee genannt. Um 1730 wurde dieser kleine Ort neu gegründet. Das heißt, er hatte offensichtlich schon zuvor über Jahrhunderte hinweg bestanden, dann aber offenbar einige Zeit unbesiedelt dagelegen und wurde nun wieder neu seine Besiedlung und Aufbau in Angriff genommen. In diesen ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wurden Menschen vor allem angesiedelt, welche der lutherischen Kirche angehörte, was etwas ungewöhnlich ist, da sonst eigentlich in Ungarn die römisch-katholische Glaubensrichtung vorherrschend ist. Dann kommt als zweites die reformierte Kirche und erst dann weiter die lutherische. Und die hatten dort auch noch nicht viel Territorium eingenommen, die Lutheraner. Also ungewöhnlicherweise welche, die der lutherischen Kirche angehörten. Großteils kamen sie aus Hessen, zu kleineren Teilen auch aus anderen Orten Deutschlands. Und als ich vor mittlerweile fast genau 18 Jahren, in 10 Tagen am 1. Oktober werden es genau 18 Jahre, dass ich hier meinen Dienst als Prediger und Pastor begonnen habe, als ich also damals vor 18 Jahren in die Gemeinde kam, hier ins wunderschöne Oberschwaben, war ich einer der wenigen in der Gemeinde, der Schwäbisch sprach. Habe mich auch etwas gewundert, habe gedacht, jetzt kommst du nach Oberschwaben, wieder in schwäbische Heimat, da schwätzt man Schwäbisch, nichts da. Sie haben Hessisch gewabbelt, einen alten hessischen Dialekt, den sie eben vor 200 Jahren ihre Vorfahren nach Ungarn mitgenommen hatten. Und wie das dann eben so ist, der wird in diesem alten Niveau kultiviert und wird dann 200 Jahre alt wieder mitgebracht. Nun machen wir einen Sprung über fast 200 Jahre, und sind damit in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals kam in diesen Ort ein ehemaliger Bewohner des Dorfes zurück mit seiner Frau. In der Zeit seiner Abwesenheit war er mit einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Berührung gekommen und diese Prägung der landeskirchlichen Gemeinschaft brachte er nun mit, außerdem ein Harmonium. Das Harmonium war deshalb wichtig, weil sich um dieses Harmonium herum und um das gemeinsame Spielen zunächst ein kleiner Kreis von Frauen zum gemeinsamen Singen geistlicher Lieder versammelt hat. Später kamen dann auch Männer dazu und es wurden Bibelstunden gehalten. So nahm die Gemeinde ihren Anfang vor rund, ja mittlerweile auch schon 100 Jahren. Es kam aber aufgrund dieses neuen von mehr Bibeltreue, vielleicht auch manchmal etwas mehr Gesetzlichkeit, das war dem Pietismus damals leider auch ein bisschen zu eigen, verstärkt zu Spannungen mit der lutherischen Kirche vor Ort. Und diese Spannungen verstärkten sich im Laufe der Jahre bis hin zu massiven handgreiflichen Auseinandersetzungen. Also auch in christlichen Gemeinden geht es nicht immer gesittet zu. Ende 1923 wurde bei diesen handgreiflichen Auseinandersetzungen ein Mann der Gemeinschaft schwerst verprügelt und auch schwer verletzt. Anfang 1924 erklärten daraufhin 17 Leute der Gemeinschaft ihren Austritt aus der Kirche. Trotz der Widerstände hatte die kleine Truppe Zulauf und konnte im Jahr 1927 im Ort einen kleinen Betsaal errichten. Das ist das kleine Gebäude. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich da eine draufdrücke. Bin schon ganz aus der Übung hier mit Beamer und so weiter. Hier im Vordergrund mit hier irgendwann mal frisch renoviert, wie man sieht. Also da hinten die lutherische Kirche hier. Ziemlich gegenüber, am anderen Ortshügel, das kleine Bethaus, in dem die Gemeinde ihre Anfänge nahm. Die Gemeinschaft wuchs dann in den darauffolgenden Jahren bis 1944 auf rund 70 Mitglieder. Damals, da 1944, rückte die Front näher. Wir befanden ja uns schon allmählich in der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Und den Bewohnern von Sarost wurde nahegelegt, sich Richtung Deutschland auf den Weg zu machen und in Sicherheit zu bringen. Die Gruppe der Gemeinschaftsleute tat das miteinander und weitere Angehörige des Ortes schlossen sich an. So kamen sie nach Niederbayern und waren zunächst in einem Lager untergebracht und später auf Gastfamilien verteilt. Ziemlich genau 5 Jahre hielt dieser Zustand an. In dieser Zeit führte die Gemeinschaft auch immer wieder Evangelisationen durch und wuchs auf etwa 100 Mitglieder. Am Ende dieser 5 Jahre, also im Jahr 1949, muss das dann gewesen sein, machte sich ein Mann mit dem Fahrrad auf den Weg, um Arbeit zu suchen. Eine legendäre Geschichte, Anekdote, aber wahr. In der Gemeindebiografie. Und nachdem er den Berichten zufolge eben aus dem Bereich Niederbayern-Rosenheim zunächst bis ins Rheinland gefahren war, auf dem Fahrrad auf der Suche nach Arbeit, kam er wohl über den Schwarzwald, die Donau abwärts hier in Riedlingen vorbei. Und da wurde er von einem schweren Gewitter überrascht. Auch Gewitter können aus der Hand des Herrn kommen, zur rechten Zeit, zum rechten Augenblick, am rechten Ort. Er suchte Schutz bei der Polizei und die Polizei verwies ihn an den als sehr gastfrei bekannten Bürgermeister von Riedlingen. Dort bekam er was zu essen, ein Quartier der Nacht. Außerdem, der Bürgermeister war gerade nicht da, konnte er beim Abendessen erster Frau des Bürgermeisters und am anderen Tag auch dem Bürgermeister selbst von seiner Fahrt und von der Flüchtlingsgruppe erzählen. Und beim Bürgermeister stieß dieser Bericht auf sehr offene und interessierte Ohren. Es kam zu Verbindungen zwischen dieser Gemeinschaft und der Gemeinde Riedlingen und dem Bürgermeister und führte dazu, dass schlussendlich die Gemeinschaft miteinander nach Riedlingen kommen konnte und sich hier ansiedeln, die Eichenau aufbauen konnte. Die Bilder im Foyer zeugen von der Aufbaugeschichte und stellen sie dar. Zunächst galt die Einladung allerdings aus ganz pragmatischen Gründen nur den arbeitsfähigen Männern. Denn so die weniger nutzvollen Esser, die hat man auch damals schon nicht so unbedingt gebraucht oder meinte sie nicht unbedingt zu gebrauchen. So denkt halt der Weltmensch oberflächlich, ja, pragmatisch. Aber die Gemeinschaft hatte beschlossen, entweder ganz oder gar nicht in die Eichenau zu siedeln. Und so gab auch hier den entsprechenden Behörden nach und haben schlussendlich gesagt, okay, wenn er unbedingt alle kommen wollen, dann kommt man halt alle. Und so konnten sie alle miteinander kommen. Zunächst kam die Gemeinde zu ihren Gottesdiensten in einem Raum im Riedlinger Rathaus zusammen, später in der Turn- und Festhalle und bald stellte der Landkreis eine Doppelbaracke hier auf dem Gelände der Eichenau zur Verfügung. Die Holztafel übrigens in der guten Stube hinten, wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr euch anschauen. Das ist noch ein Relikt aus dieser Zeit, die hing damals, so wurde mir berichtet, ich war noch nicht dabei, hing damals in dieser Holzbaracke, wo da eben um 1950 folgende Gottesdienst gefeiert wurde. Und ich finde es immer auch schön, wenn man aus der Geschichte solche einzelnen Teile bewahrt, in Ehren hält, zurückdenkt und dem Herrn dankbar ist. Im Jahr 1952 konnte dann die Kirche eingeweiht werden. Die Gemeinde wuchs in den Folgejahren weiter kräftig. Allerdings, es gab auch von Anfang an, muss man sagen, immer wieder Spannungen und Spaltungen. Die erste Spaltung schon gleich zu Beginn vor gut 70 Jahren. Die Gemeinde hatte nämlich beschlossen, einen hauptamtlichen Prediger anzustellen. Und das stieß bei manchen auf Missfallen, denn die Gemeinde hatte eigentlich das Laienprinzip betont, also eine brüdergemeindliche Prägung. Und deshalb hat eine kleine Truppe von Gemeindegliedern diese Entscheidung abgelehnt und hat sich schon Anfang der 50er Jahre getrennt. Desungeachtet wuchs die Gemeinde in den Folgejahren. Sie musste dann auch erweitert werden. Man sieht hinter mir einen Riss an der Wand. Bis dahin ging die alte Kirche und die wurde dann 1970 von mir aus gesehen rechts, von euch aus betrachtet links, wo die Orgel steht, erweitert mit den Räumen unten. Sie wuchs also, allerdings herrschte, muss man auch sagen, ein Führungsstil mit mancherlei Unduldsamkeit gegenüber abweichenden Meinungen. Und das führte dazu, dass sehr viele Menschen die Gemeinde auch wieder verließen oder ausgeschlossen wurden. Also die Fluktuation war sehr groß. Was damals aber niemanden offensichtlich ernsthaft in Besorgnis brachte, weil eben genauso viel oder noch mehr nachrückten, wie wieder weggingen. Sollte uns aber übrigens nie zu verleiten, mit so einer Fluktuation zufrieden zu sein, sondern immer zu fragen, wenn Leute weggehen, haben wir selber was versäumt. Muss nicht der Fall sein, kann auch deren Problem sein. Aber wir sollten immer auch kritisch auf uns selber blicken und fragen, was haben wir selber möglicherweise falsch gemacht. Ein weiteres, auch in frommen Gemeinden und Werken leider sehr verbreitetes Phänomen, ließ dann nach Jahrzehnten eine ziemliche Katastrophe heranwachsen. Der hochbegabte, aber autoritär herrschende Gemeindepastor tat sich schwer, rechtzeitig nach einem geeigneten Nachfolger zu schauen und die Leitung der Gemeinde bei abnehmenden eigenen Kräften in die Hände anderer zu übertragen. Ein Problem, an dem manche Firma und auch manches christliche Werk, manche Gemeinde irgendwann zu scheitern droht. Nach mehreren abgelehnten Kandidaten kam dann Ende 1994 ein junger Vikar direkt von der Ausbildungsstätte in diese Gemeinde. Er sollte nach fünfjähriger Einführungszeit durch den noch amtierenden Pastor dessen Amt übernehmen. Der Pastor war mittlerweile 75 Jahre alt und hatte gesundheitlich aus verschiedenen Gründen massiv abgebaut. und konnte auch den jungen Vikar nicht mehr wirklich ausbilden. Der blieb weitgehend sich selbst überlassen. Und er brachte dazu einige eigene Probleme mit. Eines davon war, dass er vermutlich in der Ausbildung eine stark calvinistische Prägung erfahren hatte. Und zum Calvinismus gehört eben auch die Lehre von der sogenannten doppelten Erwählung. Diese Lehre behauptet auf unbiblische Weise, siehe die vierteilige Predigtreihe von 2011, nur auf Audio, damals hatten wir noch kein Video, aber ganz wichtig zu diesem Thema, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt festgelegt habe, wer gerettet wird und wer ewig verdammt ist und verloren geht. Und nach dieser Lehre, wer nicht erwählt ist, hat überhaupt nicht die allergeringste Chance, zum Glauben zu kommen, errettet zu werden. Überdem hat Gott eben schon vor Grundlegung der Welt gesagt, nicht, und zum anderen hat er ja gesagt. Demgegenüber betont Gottes Wort mit Nachdruck, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das Problem war, der junge Vikar vertrat diese Lehre nicht nur persönlich für sich, man kann ja manches für sich glauben und anders sehen als vielleicht andere, er hat aber noch problematischerweise diese Lehre massiv traktiert, auch in seinen Predigten, in der Verkündigung. Und was in einer bekehrungsorientierten Gemeinde notwendigerweise auf Missfallen und Widerstand stoßen musste. Diese und andere Schwächen des jungen Vikars führten dazu, dass es sehr bald massiven Widerstand in der Gemeinde gegen ihn gab. Das ist im Gemeindearchiv recht gut dokumentiert, von daher weiß ich es, weil ich schwarz auf weiß nachgelesen habe, als ich vor 18 Jahren hier ankam. Die Gemeindeleitung sah sich damals, soweit ich sehe, erheblich in der Bredouille. Man fragt sich, wenn man das so alles im Detail liest, ich kann da viele Details selbstverständlich nicht weitergeben, abenteuerliche Geschichte. Man fragt sich, warum haben die an diesem jungen Vikar trotzdem festgehalten? Weil sie einerseits trotz guter Verkündigung sehen mussten, dass er eigentlich zunehmend untragbar war für die Gemeinde und die Unzufriedenheit wuchs. Aber soweit ich sehe, war das Problem, dass der alte Pastor mittlerweile so stark abgebaut hatte, nicht bereit war, sich aus der Gemeindeleitung zurückzuziehen, dass die Gemeindeleitung den jungen Vikar als Gegenpol brauchte, zumindest aus ihrer Sicht. Eine menschlich-strategisch nachvollziehbare Entscheidung mit letztlich fatalen Folgen. So wurde an ihm festgehalten, selbst als intern schwerstes Fehlverhalten bekannt wurde. Dieses Fehlverhalten wurde geheim gehalten. Und als es dann wohl Anfang 2002 doch ans Licht kam, war es wohl einer der letzten Auslöser für die Spaltung der Gemeinde. Und dieser erfolgte im Jahr 2002 und ging mitten durchs Herz der Gemeinde, auch mitten durch die Familien. Also manche von uns, die vielleicht schon selber mit in der Gemeindeaufbauphase dabei waren, vielleicht über Jahre, Jahrzehnte Gemeinde oder auch Gemeinschaft aufgebaut haben können, vielleicht ansatzweise nachempfinden, was das bedeutet. Menschen, die sich 1944 gemeinsam aus Ungarn auf den Weg gemacht hatten. Vielen Dank. So, jetzt muss ich bloß noch einen guten Platz an Ebene da unten finden. Vielen Dank. Die sich 1944 gemeinsam aus Ungarn auf den Weg gemacht hatten. Die nun fast 60 Jahre miteinander die Gemeinde aufgebaut, in der Eichenau großteils Haus an Haus, Tür an Tür gewohnt hatten, befreundet waren, verwandt waren, gingen nun getrennte Wege und betrachteten sich geradezu gegenseitig als Feinde und als Verräter. In diese Situation kam ich dann 5 Jahre später in die Gemeinde. Im ersten Halbjahr 2007 hatte sich die Gemeinde nach viel Hin und Her vom Vorgänger getrennt, von diesem jungen Mann. Der Schritt dürfte längst überfällig gewesen sein, kann man ganz frei und frank so sagen. Geschah leider auf teils wieder unschöne Weise, was zum Weggang weiterer Geschwister geführt hat. Auch da müssen wir daraus lernen, liebe Geschwister. Manche auch schmerzlichen Schritte sind nötig. Mit allen damit verbundenen Schmerzen. Aber wir sollten uns bemühen, soweit es der Herr möglich macht, dass wir solche Schritte in Anstand, in geistlicher Würde, in gegenseitigem Respekt gehen. Wir wollen ja daraus lernen. Als ich hierher kam, traf ich denke, auch das kann man unumwunden so sagen, ein kleines Häuflein seelisch verletzter und verzagter Menschen an. Also die Situation war so, ich habe deshalb ein Dreivierteljahr gependelt, vom Herbst 2007 bis Sommer 2008, was eigentlich nicht gut reingepasst hat für die Familie. Lieber wären wir im Sommer 2008 miteinander umgezogen, aber ich habe meiner Frau gesagt, nach einer gewissen Berufserfahrung auf die Gemeindesituation blickend, wenn ich im Sommer 2008 komme, brauche ich gar nicht mehr kommen, dann ist nichts mehr da. Man muss jetzt anfangen, noch zusammenzukehren, was sich überhaupt noch zusammenkehren lässt. Ein kleines Häuflein seelisch verletzter und verzagter Menschen. Bei meinen Besuchen in den ersten Wochen und Monaten habe ich meistens die Geschwister gefragt, welche Perspektive seht ihr für die Gemeinde? Und einer hat ganz unumwunden geantwortet, gar keine. Und der Rest hat nicht viel mutiger geklungen. Das Trauma der vorausgegangenen Spaltung prägte auch nach 5 Jahren zutiefst die Herzen der Menschen. Immer noch herrschte massive Erschütterung, Fassungslosigkeit und tiefe Trauer. Zumal die Menschen teils ja weiter in der Eichenau unmittelbar nebeneinander lebten und sich täglich über den Weg liefen. Der Graben war tief. Bei einem Besuch fragten mich sehr schüchtern und verschreckt 2 liebe ältere Schwestern, ich erinnere mich noch genau dran, Bruder Czanke, von der anderen Gemeinde der Bruder sowieso, der hat hier in der Eichenau einen Gebetskreis. Und da gehen wir auch hin. Sind sie uns deshalb böse? So war die Situation. Wer mit dem anderen Kontakt hatte, war Feind. Ja? Ich habe geantwortet, natürlich nicht. Selbstverständlich gehen sie weiter dahin. Wir wollen ja die Gräben nicht noch weiter aufreißen, sondern wenn der Herr Gnade schenkt, wieder zuschütten. Äußerlich betrachtet stand die Gemeinde schlecht da. Weggegangen waren vorwiegend jüngere, vermögende, vor Ort wohnende Geschwister, Mitglieder, zurückgeblieben, ältere, finanzschwache und sehr zerstreut Wohnende. Mir fiel das auf, wenn man vorbeifuhr am Parkplatz der anderen Gemeinde, in der Regel lauter Biberacher Kennzeichen. Wenn man bei uns auf dem Parkplatz schaute, waren die Biberacher Kennzeichen die Ausnahme. Hat es natürlich nicht leicht gemacht, wenn man vor Ort immer noch ein Problem, durfte auch alle dafür beten, dass wir immer noch eine sehr zerstreut wohnende Gemeinde sind. Und das macht es oft im Alltag des Miteinanders schwer, wenn die hier vor Ort auch unter der Woche laufenden Aufgaben am Gebäude, im Garten und drumherum auf einigen wenigen liegen, die eben halt irgendwo in erreichbarer Nähe sind und die dafür alles und jedes herhalten müssen. Und das diejenigen nicht unbedingt unbegrenzt aufbaut und ermutigt, wenn auf ihnen so viel lastet. Also da durfte er sehr dafür beten, dass auch noch jüngere und in der Nähe wohnende Menschen mit dazufinden durch des Herrn Gnade. Aber es sollen immer nur die sein, die der Herr wirklich schickt und gebrauchen. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch gelernt, als junger Vikar will man eigentlich alles dabei haben. Man freut sich, wenn es wächst. Und irgendwann mal lernt man und sagt, Herr Jesus, ich will nur die dabei haben, die du schickst. Und schick ja. Und wenn du nicht haben willst, dann will ich auch nicht haben. Ja? Lieber gar keine als die Falschen. Ja, Situation, ich erinnere mich, war wohl im ersten, vielleicht zweiten Jahr, aber wahrscheinlich im ersten Jahr standen wir zu dritt hinten im Wintergarten, 3 Männer und einer von den beiden anderen sagt zum anderen, schön, dass der Parkplatz wieder so voll ist. Weißt du noch, wir hatten manchmal am Sonntag nur 1 oder 2 Autos hier. Der Herr schenkte in den folgenden Jahren erfreuliches Wachstum, das dann allerdings 2012 einen herben Rückschlag erfuhr. In Predigten habe ich ja gelegentlich schon 2 Querulanten erwähnt, die wir aus der Gemeinde hatten ausschließen müssen. Einer davon übrigens der, der im Fernsehen vor relativ kurzer Zeit gegen unsere Arbeit gehetzt und wahrheitswidrig behauptet hat, er sei freiwillig gegangen. So kann bei fortschreitendem Alter doch die Gedächtnisverlust einsetzen, sehr deutlich. Wobei der dann sehr massiv gewesen sein muss, muss man hier so ausdrücklich auch öffentlich sagen. Er hat ja auch öffentlich die Unwahrheit behauptet. Und dann muss man auch öffentlichen Widerspruch ertragen. Angeblich wegen zunehmender Politisierung der Predigten. Wenn man eine solche feststellt, dann hat die frühestens eingesetzt, Herbst 2015 mit der Zuwanderungsthematik. Richtig ist, er wurde schon 3 Jahre vorher gegen seinen erbitternden Widerstand im Jahr 2012 ausgeschlossen. In seinem massiven Widerstand gegen seinen Ausschluss versuchte er, die ganze Gemeinde aufzustacheln. Ein ganzer Ordner voll
um diesen Streit. Es stand deshalb 2012 monatelang spitz auf Knopf, ob die Gemeinde die von ihm und seinem Mitstreiter ausgelösten Streitereien überleben würde. Und auch da, liebe Geschwister, merken wir immer wieder, ist mir damals extrem deutlich, vielleicht in dieser Dramatik und Deutlichkeit das erste Mal in meinem Leben überhaupt so gegenübergetreten, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Mächten, Fürstentümern und Gewalten. Das wurde mir ganz deutlich. Ich habe dann, weil ich immer für sehr offene, klare Prozesse bin, als wir ihn ausgeschlossen hatten im Brüderrat, am Sonntag drauf die Gemeinde darüber informiert, Gemeindestunde gemacht, öffentlich mit allen Details, die nötig waren, um das Prozedere, den Vorgang, die Notwendigkeit zu verstehen, präsentiert. Und im Anschluss kamen die Geschwister massenhaft auf uns zu, haben uns in den Arm genommen, wir stehen hinter euch, an eurer Seite. Und im Lauf der Woche wendete sich das Blatt und er hat einen um den anderen umgedreht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Die kennen den hier in der Eichenau seit 60 Jahren. Die wissen seit 60 Jahren ganz genau, was für ein Typ das ist. Und jetzt lassen die sich von dem wieder aufwiegeln, aufstacheln, umdrehen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das sind andere finstere Mächte am Werk. Anders kann das nicht erklärbar sein. Einem Abend vor der Bibel- und Gebetsstunde mittwochs bin ich hier vorn in der ersten Reihe niedergekniet, war noch alleine da und habe im Namen Jesu den Mächten der Finsternis geboten, aus dieser Kirche und Gemeinde zu weichen. Und von diesem Tag an hat sich das Blatt gewendet und wir konnten den Angriff Zug um Zug abwenden. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, mit Fürstentümern und Gewalten. Sind auch praktische Details, liebe Geschwister. Meine Frau war mit dabei, geht bis in die Technik hinein. Ich setze mich, nachdem der Brüderrat beschlossen hat, ihn auszuschließen, an den Computer, mache mein Word-Programm auf und fange an zu schreiben und Word bricht zusammen. Du sitzt vor deinem Computer und siehst die Teufelsfratze Satans dich aus dem Bildschirm gewissermaßen angrenzen. Du startest Word neu, es fährt hoch, du tippst, bricht zusammen. Ich fahre den Computer runter, starte ihn neu, starte Word, fange an zu tippen, bricht zusammen. Ich hatte den Computer damals 12 Jahre lang. Bin noch kein alter ITler, aber 12 Jahre hatte ich dieses Phänomen nie. Nie. Ich hatte zum Glück noch einen Laptop. Habe es auf dem Laptop gemacht, ein uraltes, mit dem ging's. Nach diesem Tag, ihr kennt die Antwort, hatte ich dieses Problem nie wieder. Da wollte einer, dass man seinen Mann aus der Gemeinde nicht ausschließen kann, dass man es nicht zu Papier kriegt, dass man es nicht formal geregelt bekommt. Unglaublich, liebe Geschwister. Wirklich, wie wenn der Teufel euch mit seinen feuerroten Höllenaugen angrinst und sagt, ich lasse es nicht zu. Aber wir wissen, Gott ist allmächtig. Und wir feiern heute ja Erntedank. Liebe Geschwister, dank der Gnade des Herrn und dank seiner gewaltigen Wunder, es waren Wunder, hat die Gemeinde überlebt. Und Erntedank gerade auch im Blick auf das 75-jährige Bestehen unserer Gemeinde. Der Herr hat bis heute wunderbar in allen Angriffen seine Hand über die Gemeinde gehalten, alle Anschläge der Finsternis gegen sie zunichte gemacht. Und nicht nur das, er hat aus ihnen neuen und großen Segen entstehen lassen. Das ist auch ganz wichtig. Die massiven Probleme des Jahres 2012 haben zu schwersten Kämpfen geführt. Die haben uns damals auch persönlich unheimlich viel Kraft gekostet. Es geht ja dann als Pastor immer gleich um die ganze Existenz. Man hängt dann mit der ganzen Familie, mit allem finanziell auch dran. Aber es war eine dringend nötige Klärung und Reinigung der Gemeinde. Und die weiteren positiven Entwicklungen der Gemeinde in den Folgejahren wären ohne diesen damals extrem harten und menschlich extrem schmerzlichen Prozess nicht möglich gewesen. Und liebe Geschwister, das darf uns allen sowohl im Blick auf die Gemeinde wie auch im Blick auf unser persönliches Leben ein großer Trost sein. Solche Zeiten müssen leider immer wieder sein. Zur Reinigung, zur Vertiefung, aber auch zur Stärkung unserer eigenen persönlichen Beziehung im Herrn. Einfach auch in solchen Dingen sein, durchtragend sein, nahe sein zu erleben. Gottes Wort verwendet im Zusammenhang geistlichen Werdens und Wachsen ja häufig das Bild der Geburt. Und wir alle wissen, dass eine Geburt in der Regel unter großen Schmerzen geschieht, wahrscheinlich allenfalls unter Narkose bei Kaiserschnitt oder so nicht. Dann kommen die Schmerzen vielleicht hinterher. Und so wird es auch bei der Geburt des tausendjährigen Reiches sein. Es wird hervorgehen aus den Presswehen der furchtbaren Gerichte Gottes, mit denen er eine immer gottloser gewordene antichristliche Welt richten wird. Aber daraus hervorgehen werden dann die paradiesischen Zustände des tausendjährigen Reichs. Soweit sind wir heute noch nicht, aber wir dürfen überaus dankbar zurückblicken, auch auf diese schweren Jahre. Insbesondere auch auf Jahre der Bewahrung und des Segens. Und da dürfen wir sagen, Segen, den der Herr über dieser Gemeinde ausgeschüttet hat, in einem Maß, wie wir das vor 10, 15 Jahren niemals erwartet und niemals für möglich gehalten hätten. Allein ihm gebührt dafür alle Ehre. 2012 hatten sich also zwei Männer zusammengetan, die Macht an sich zu reißen, um nichts anderes war es gegangen, und sie hätten die Gemeinde fast zerstört. 2022 habe ich leider durch Unachtsamkeit wesentlich Mitanteil, hat sich ein Mann in die Gemeinde eingeschlichen, der sie dann 2023 fast auch zerstört hätte. Beide massiven Angriffe hat der Herr abgewehrt. Wir dürfen weiter sein Wort verkünden und bitten, dass diese Gemeinde in dieser Kirche auch in Zukunft ein Ort des Segens sein darf, für viele Menschen ein Ort des Heils bis zum Tag der Entrückung. Seit 2022 wird nun auch die Gemeinde im Bericht des baden-württembergischen Verfassungsschutzes erwähnt, die Angriffe hören nicht auf. Wir müssen auch ganz nüchtern sein, das wird am Ende der Zeit eher zu als abnehmen. Die Kämpfe werden nicht schwächer, sie werden nicht weniger. Alles andere wäre überraschend. Wir werden erwähnt als angeblich gesichert extremistisch. Wobei die Frage wäre, worin sind wir eigentlich extremistisch? Das wird gar nicht so genau benannt. Die Gemeinnützigkeit der Gemeinde und unseres Netzwerks steht damit auf dem Spiel. Die Gemeinde klagt deshalb derzeit gegen diese Nennung vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Ein ganz wichtiges Gebetsanliegen an euch alle vor Ort und auch alle zu Hause. Bleibt dran am Gebet, dass hier Recht gesprochen wird und der starke Arm unseres Herrn sichtbar wird. Bestimmten politischen Kräften hat es ganz und gar nicht gepasst, dass wir menschenverachtende Machenschaften deutlich kritisiert haben. Man muss ganz klar sagen, was in einer Demokratie auf der Grundlage unserer verfassungsmäßigen Ordnung völlig zweifelsfrei unter Religions- und Meinungsfreiheit fällt, ist in diesem Land längst zum Anlass für massive Repressalien durch bestimmte politische Kräfte geworden. Offensichtlich haben sich diese Kräfte vorgenommen, unsere Arbeit und unsere Gemeinde möglichst zu eliminieren oder zumindest in ihrer Wirksamkeit und Reichweite massiv einzuschränken. Dass unsere Gemeinde mit ihrer Verkündigung des Wortes Gottes so viele Menschen erreicht, gefällt diesen Kräften überhaupt nicht. Aber nochmal, wir feiern heute Erntedank. Das Fest, das der Herr die Seinen kennt und für die Seinen sorgt. Und so schauen wir nicht nur dankbar zurück auf Jahre der Bewahrung und des Segens, wir schauen auch hoffnungsvoll und vertrauensvoll nach vorn. Die Angriffe der äußeren Feinde, liebe Geschwister, müssen uns dabei nicht ängsten. Von ihnen geht nicht die wirkliche Gefahr aus. Die wirkliche Gefahr für die Gemeinde Jesu droht eigentlich immer nur von innen. So haben wir es 2012 erlebt, so haben wir es 2022, 2023 erlebt. Eine wirklich große Gefahr für eine Gemeinde ist, dass sich reißende Wölfe im Schafspelz in sie einschleichen. Eine andere große Gefahr, da hat Mose im Blick aufs Volk Israel damals mahnend die Stimme erhoben und Dramatisches kommen sehen, dass wir uns durch welche Einflüsse auch immer von Christus und seinem Wort wegtreiben lassen. Und wenn wir heute uns umschauen in der ehemals frommen Welt, dann sehen wir, wie dramatisch diese Gefahr ist. erst dieser Tage wieder gelesen, dass das Medienmagazin Pro sich kritisch über die Einladung von Peter Hane geäußert hat. Weiß nicht, wie viel euch das sagt, das ist dramatisch. Ich war Vikar bei Rolf Schäffbuch, mein Vikarsvater, hat damals Wolfgang Baake, meines Wissens den Gründer dieses damals evangelikal bibeltreuen Medienmagazins Pro, immer über den Schellenkönig gelobt und war dankbar für diese gute Arbeit. Und wir sehen, wo dieses Medienmagazin Pro, wo IDEA, wo der ERF und so weiter heute hingekommen sind. ERF hat auch schon gegen uns gehetzt. Eine ernstzunehmende Gefahr, liebe Geschwister, wir haben es nicht in der eigenen Tasche, dass wir dagegen gefeit sind. Wir brauchen jeden Tag dafür die Gnade und die Bewahrung unseres Herrn. Die nächste Gefahr, dass wir kleingläubig werden in den Nöten und Herausforderungen der Zeit. Das ist schon ein Risiko. Das ist eine große Gefahr auch in den kommenden Tagen. Denn wie gesagt, die Nöte, die Herausforderungen, die Bedrängnisse nehmen ja nicht ab. Die nehmen zu. Da brauchen wir einen langen Atem, da brauchen wir breite Schultern, da brauchen wir ein starkes Kreuz im Aufsehen auf unseren Herrn. Aber das ist ganz wichtig, dass wir uns immer den Blick auf den allmächtigen Gott richten und wissen, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Er steht uns zur Seite und das immer mehr lernen. Die nächste Gefahr, dass es dem Feind gelingt, die Liebe und Einmütigkeit innerhalb der Gemeinde zu untergraben. Und ihr könnt hundertprozentig sicher sein, er wird keine Gelegenheit auslassen, das zu versuchen. Und ganz wichtig ist dabei, liebe Geschwister, dass wir geschlossen zusammenstehen. Auch ganz praktisch, verbindlich, engagiert, zuverlässig die nötigen Aufgaben in der Gemeinde tragen, jeder seinen Möglichkeiten entsprechend. Ich sage immer, wo alle zusammenhelfen, wo jeder nur einen kleinen Teil der Arbeit trägt, da wird es für keinen zu viel. Unser lieber Abraham, der im Frühjahr heimgegangen ist, der pflegte immer zu sagen, viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende. Aber wo es wenige Hände werden, weil viele sie fröhlich in der Hosentasche haben, da zieht sich die Arbeit hin. Und die wenigen, die sie zu erledigen haben, die werden müde und verzagt. Und die Liebe und das Miteinander in der Gemeinde leidet. Eine große Gefahr. Deshalb lasst uns zusammenstehen. Auch wenn die praktischen Herausforderungen des Alltags zunehmen, ich weiß das ist ja auch die Strategie des Feindes, uns so sehr mit anderen Dingen in Beschlag zu nehmen, dass wir für die Gemeinde möglichst keine Zeit mehr haben oder meinen, keine zu haben. Lassen wir das nicht zu. Sondern miteinander, gemeinsam am Werk des Herrn stehen. Und dazu gehört als nächstes ganz wichtig, dass wir uns den Blick nicht weglenken lassen von Jesus auf die, welche uns vielleicht Böses wollen. Sollen sie doch. Wir segnen sie und beten für ihre Umkehr und für ihr Heil. Wir vergelten nicht Böses mit Bösem, auch nicht in unseren Gedanken. Wir wollen sie segnen, sie lieben. Und lassen wir uns deshalb eben den Blick nicht ablenken vom Wesentlichen, und das ist und bleibt Jesus und sein Wort. Solange wir bei ihm bleiben, liebe Geschwister, wird er bei uns bleiben, das hat er versprochen. Darauf nageln wir ihn fest. Und wir stehen unter der Verheißung, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir haben als Lesung gehört, wie Mose im Auftrag Gottes dem Volk Israel Segen und Fluch vorgelegt hat. Und wo wir in Gottes Wegen bleiben, da werden wir unter Gottes Segen gehen und arbeiten. So einfach ist es, liebe Geschwister, wo wir in Gottes Wegen bleiben, da werden wir unter Gottes Segen gehen und arbeiten. Und keine Macht der Welt, die mögen sich anstrengen, wie sie wollen, keine Macht der Welt wird das hindern können. Denn keine Macht der Welt ist zu irgendwas fähig gegen die Macht des Allmächtigen. Und darauf allein, liebe Geschwister, lasst uns unser ganzes Augenmerk richten. In all den kommenden Jahren, in allen Herausforderungen, die sie vielleicht noch mit sich bringen, all den Jahren, die der Herr uns und unserer Gemeinde noch zum Wirken geben wird, dass wir auf Gottes Wegen bleiben, grad, schnurgrad, treu. Dass wir einzig und allein auf seine Kraft vertrauen. Das dürfen wir. Mit seiner Kraft ist er gegenwärtig. Und dazu sind auch die vor uns liegenden Jahre dran. Wir haben es nicht in der Tasche, wir lernen auch weiter tagtäglich. Auch alles, was nicht so gut läuft. Ich muss immer und immer und immer wieder übrigens denken, ich habe es schon mehrfach zitiert und zum Schluss nochmal, den Dietrich Bonhoeffer. Wofür wir Gott nicht danken, damit klagen wir ihn an. Wofür wir Gott nicht danken, damit klagen wir ihn an. Wenn es uns gut geht, fällt uns das nicht schwer. Wenn es uns schlecht geht, haben wir dran zu kauen. Wofür wir Gott nicht danken, damit klagen wir ihn an. Und die Väter pflegten zu sagen, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Ganz tiefe Wahrheit, liebe Geschwister. Loben zieht nach oben, auch gerade wenn die Knüppel dick auf uns runterkommt, liebe Geschwister. Dann wollen wir danken und sagen, Herr, du weißt, und du kannst den größten Mist in wertvollen Dünger verwandeln. Das wirst du tun. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir zurückschauen dürfen auf viele Jahre der Bewahrung deiner Liebe, deiner Gnade, auf so viel Gutes, was du einem jeden von uns getan hast, Herr, und dass du uns doch die Augen öffnest, dass wir auch in dem, was wir möglicherweise als schlecht erachtet haben, was uns nicht gefallen hat, was uns große Mühe bereitet hat, was uns vielleicht sogar in ganz große Glaubenszweifel gestürzt haben mag, erkennen, welche Liebe von dir auch darin gesteckt hat, welches Gute du auch darin getan hast. Denn wir dürfen wissen, dass du im Leben deiner Kinder nichts zulässt, als das, was du für sie zum Besten wenden willst. Und das ist so großartig, diese Verheißung, Herr, gerade in den Nöten, in den Herausforderungen, in denen auch unsere Gemeinde immer wieder eben auch ganz aktuell durch manche Bedrängnis steckt, dass wir wissen dürfen, es wird am Ende nichts als reiner Segen für uns daraus sich ergeben, wie auch immer der aussehen mag. Aber du kannst gar nicht anders, als zum Segen der Deinen zu handeln. So großartig, das zu wissen. Und dass du uns aller Herzen mit dieser fröhlichen Gewissheit erfüllst, Herr, gerade auch dann, wenn Gewitterstürme aufziehen, wenn es finster um uns her wird, wenn die Erde unter unseren Füßen bebt, dass wir es auch dann fröhlichen Herzens sagen, wissen dürfen und daran festhalten. Und wir danken dir, Herr, dass du uns ein Ziel gesteckt hast, dass wir nach vorn gehen dürfen, durch diese Zeit hindurch der Ewigkeit entgegen. Und dass doch jeder von uns auch das wissen möge, wenn er hier auf dieser Erde seine Augen zumacht, dass er sie bei dir in deiner himmlischen Herrlichkeit, in der ewigen Gemeinschaft mit dir wieder aufmachen darf. Und so befehlen wir da auch heute, Herr, unsere Kranken, die Alten. Es sind so viele, Herr, die uns vor Augen stehen, die mit allerlei körperlichen, aber auch seelischen Leiden zu kämpfen haben, dass du sie aufrichtest, tröstest, stärkst, heilend, zurechtbringend, gesund machend mit deiner starken Hand anrührst und vor allem ihre Herzen auf dich und auf deine Liebe richtest, ihnen Kraft schenkst für diesen Tag, für die vor uns liegende Woche. Und dass wir auch dich für unsere Gemeinde bitten dürfen, dass du sie, wie wir schon in der Predigt auch gesagt haben, doch weiter gebrauchst und wenn es sein darf, auch in dieser Kirche, in diesem Gotteshaus, dein Wort zu verkünden, treu an dir und an deinem Wort zu bleiben, sich nicht erschüttern zu lassen, was auch kommen mag, sich nicht ablenken zu lassen auf falsche Wege, die vielleicht angenehmer, leichter sind, zeitgemäßer vermeintlich, treu zu sein, auf deinen Wegen, unter deinem Segen zu bleiben und zu gehen. Ja, wir wollen dich auch bitten, Herr, dass du, wenn es nach deinem Willen möglich ist, auch wieder neue Menschen dazuführst, auch junge Menschen, junge Familien, Menschen, die hier in der Nähe wohnen, die sich mit ihren Gaben, mit ihren Kräften mit einbringen, damit sich die Last der nötigen Aufgaben auf mehr Schultern verteilen kann, Herr. Wir wissen, dass du der Gemeinde alles geben wirst, was sie zum Leben braucht. Das hast du 75 Jahre getan und das wirst du auch weiter tun. Darum wollen wir dich bitten, bis zum Tag der Entrückung. Und bitten dich auch für unser Volk und Vaterland, Herr, dass auch diejenigen, die in politischer Verantwortung stehen, in gesellschaftlicher Verantwortung, sich von dir und deinem Geist leiten lassen, den Frieden suchen und nicht Kriegstreiberei betreiben. Auch den inneren Frieden, der tiefen inneren Spaltung in unserer Gesellschaft entgegenwirken und sie nicht durch Hass und Hetze immer noch mehr vorantreiben. Da mögest du den Verantwortlichen die Weisheit und auch die nötige Verantwortungsbewusstsein schenken, uns Geduld im Gebet dran zu bleiben und auch die zu lieben, die uns manchmal auf die Nerven gehen, Herr. Dir sei Lob und Dank, dass es durch deine Kraft und durch deinen Geist möglich ist. Und so befehlen wir auch den weiteren Tag in deine Hände mit aller Gemeinschaft. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.